Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focus.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen bei Focus Europa, heute zusammengestellt am 2. März 2012 durch Radio Dreieckland. Im Studio ist Konrad. Wir haben heute wieder zwei Beiträge. Der erste Beitrag beschäftigt sich mit dem Kampf gegen die Schnellzuglinie TAV in Norditalien. Dort überschlagen sich derzeit die Ereignisse. Johanna hat zwei Aktivistinnen dazu interviewt. Der zweite Beitrag geht um den Richter, um den ehemaligen Richter Balthasar Garçon. Erst verurteilt wegen Rechtsbeugung bei illegaler Abhören, ist jetzt freigesprochen wegen Öffnung der Massengräber und der Selbsteinsetzung der Befangenheitsentscheidung. Hierzu ein Interview mit Ralf Streck. Doch zuerst die Nachrichten. Die EU fällt vor der Erdöllobby auf die Knie. Der EU-Kommissionsvorschlag, neue Standards für CO2-Emissionen aus der Gewinnung von Kraftstoff aus Ölsand einzuführen, ist vorerst gescheitert. Unter anderem legten London und Den Haag ihr Veto ein. Damit wird das umstrittene kanadische Erdöl aus Ölsand nicht gebrandmarkt. Der Zugriff auf diesen umweltschädlichen Kraftstoff sollte mittels neuer Umweltstandards und der Einführung eines Labels gedämpft werden. Eigentlich hätte der Vorschlag der Kommission keiner Diskussion bedurft. Der Vorschlag sollte lediglich die CO2-Emissionen von Benzin und anderen Treibstoffen anzeigen. Das aus Ölsand gewonnene Erdöl Kanadas ist in der Gewinnung extrem aufwendig und extrem umweltschädlich. Die energieverschlingende Förderung verursacht einen CO2-Anstieg von 22% verglichen zur herkömmlichen Erdölgewinnung. Unberücksichtigt sind dabei die ökologischen Schäden an der kanadischen Landschaft. Der niederländisch-britische Konzern Shell greift neben anderen auf Erdöl aus kanadischem Ölsand zurück. Die Niederlande und Großbritannien gehören zu den schärfsten Gegnern des Plans der Europäischen Kommission, Ölsand zu brandmarken. Die Lobby von Shell hat Berichten zufolge Den Haag die Türen eingerannt, um das Projekt zu stoppen. Konzerne wie BP und Total sind vermutlich in London und Paris ähnlich vorgegangen. Dabei berufen sich die Ölindustrie auf die Diskriminierung von Erdöl aus Ölsand und schimpft auf Brüssels Reglementierungssucht. Kanada hat sich Ende 2011 aus dem Kyoto-Protokoll zurückgezogen, dem internationalen Abkommen zur Senkung von Treibhausgasemissionen. Offiziell hieß es, weil die USA und China auch nicht daran teilnehmen. Der wahre Grund dürfte Kanadas Wunsch sein, weiterhin ungehindert Erdöl aus Ölsand und anderen Rohstoffen zu exportieren. Kanada bedeutet Geld Kanada. Das letzte Wort ist jedoch noch nicht gesprochen. Darum sind jetzt die Umweltminister am Zug. Sie können die Interessen der Allgemeinheit vor den Interessen der Industrie schützen. Der europäische Plan, mit Hilfe eines Labels Treibstoff aus Ölsand als umweltschädlich zu kennzeichnen, ist noch zu retten. Bundestag prüft Dublins Probleme vorab. Kommissionsberichte über die irische Wirtschaft wurden dem Bundestag vorgelegt, so titelt die irische Times. Sensible Informationen über die irische Wirtschaft hatten zuerst im deutschen Parlament die Runde gemacht, bevor sie in Irland veröffentlicht wurden. Der Bericht der Europäischen Kommission zu Irland warnte davor, dass eine globale Konjunkturabschwächung im Jahre 2012 zu weiteren finanzpolitischen Verschärfungen in Irland führen könnte. Die für das nächste Jahr geplante Rückkehr an die Finanzmärkte könnte sich verflüchtigen. Nach Angaben der Dubliner Tageszeitung The Irish Times forderte der EU-Kommissionsbericht auch ein verbessertes Programm für die Übernahmetransaktionen, nachdem der ursprüngliche Plan der irischen Regierung als nicht ambitioniert genug abgetan wurde. Der Deutsche Bundestag erhält damit zum zweiten Mal schon einen Bericht der Europäischen Kommission über die irische Wirtschaft. Die Zweifel an Irlands wirtschaftlicher Souveränität wachsen. seit 2010 und dem 85 Milliarden Rettungsschirm von EU, Europäischer Zentralbank und IWF könnte Irlands Selbstständigkeit praktisch entschwunden sein. Beispiel: Im November 2011 wurde der irische Staatshaushalt schon vor der offiziellen Ankündigung durch die irische Regierung offengelegt. EU stößt die Tür für Serbien auf. Serbien steht knapp zwei Jahrzehnte nach der Belagerung Sarajevos vor einer offenen Tür zum Beitritt in die Europäische Union. Auf dem EU-Gipfel in Brüssel stimmten die Staats- und Regierungschefs am Donnerstagabend dafür, dem Balkanstaat den Kandidatenstatus zu verleihen. Damit steht aber noch lange nicht fest, wann Belgrad am EU-Tisch Platz nehmen kann. Serbien hatte zuvor zwei Abkommen mit seiner früheren Provinz Kosovo unterzeichnet und sich damit den Weg geebnet. EU-Mitglied Rumänien stellte seine Bedenken in letzter Minute zurück. In dem Abkommen akzeptierte Belgrad, dass das Kosovo künftig im eigenen Namen und mit eigener Unterschrift bei regionalen Konferenzen auftreten kann. Der endgültige Status des Kosovos jedoch wurde noch nicht festgelegt. Serbien erkennt die Souveränität der einzigen Provinz weiterhin nicht an. Vor 13 Jahren führte Serbien um den Kosovo einen Krieg und wurde deshalb von der NATO bombardiert. Ferner arbeiten Belgrad und Pristina zukünftig bei der Sicherung der unruhigen Grenzen zusammen. An den Übergängen zum mehrheitlich von ethnischen Serben bewohnten Norden des Kosovos war es im vergangenen Jahr 2011 immer wieder zu schweren Ausschreitungen gekommen. Wann die Verhandlungen über den Beitritt tatsächlich starten, steht noch in den Sternen. Der Kandidatenstatus Serbiens stand allerdings wegen des Widerstands der rumänischen Regierung bis zuletzt auf der Kippe. Präsident Basescu hatte Garantien für die rumänischsprachige Minderheit der Vlachen verlangt. Diese Garantien wurden nun in ein Protokoll zugesichert. Rumäniens Lustrationsgesetz kommt 22 Jahre zu spät. Das rumänische Parlament verabschiedete am 28. Februar das sogenannte Lustrationsgesetz, Säuberungsgesetz. Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Sturz des Ceausescu-Regimes soll nun aufgeräumt werden. Der Text besagt, dass Personen, die dem repressiven Staatsapparat der Kommunistischen Partei PCR angehörten, also die ehemaligen Führungskräfte der PCR, Minister, Staatsanwälte oder Mitarbeiter der Staatssicherheit, keine öffentlichen Ämter mehr begleiten dürfen. Ob das Gesetz jetzt, nach 22 Jahren, noch nötig ist, ist umstritten. Zitat: Die Verabschiedung dieses Textes jetzt, wo er keine signifikanten Auswirkungen mehr hat, lässt an einen Selbstmordkandidaten denken, der sich auf die Gleise wirft, nachdem der Zug abgefahren ist. Selbstreinigung bei Siemens. Auf der einen Seite steht Griechenland, ein Land im Sumpf der Korruption, ein Land, das seine Schulden nicht bezahlen kann. Auf der anderen Seite steht ein Großkonzern und stehen Großkonzerne, die jahrelang bestochen haben, damit sie Geld verdienen. Nun stehen die griechische Regierung und Siemens kurz vor einem juristischen Vergleich, um die Vergangenheit abzuschließen und nach vorne zu schauen, so die Süddeutsche Zeitung Ende Februar. Siemens und andere Unternehmen wie Daimler, Mann oder Ferrostal hatten jahrelang griechischen Politiker bestochen. Damit sicherten sich diese Großkonzerne lukrative Aufträge, zum Beispiel für die Modernisierung des griechischen Telefonnetzes, die Sicherheitstechnik bei den Olympischen Sommerspielen 2004 oder die Lieferung von U-Booten und Bussen. Das auf diese Weise korrumpierte griechische System ist jetzt praktisch pleite. Und Ironie der Geschichte: Der griechische Staat, der seine Rechnungen nicht mehr bezahlen kann, schuldet Siemens 150 Millionen Euro. Mit dem Vergleich verzichtet der Großkonzern Siemens auf 80 Millionen Euro und zahlt Schadensersatz. Dafür könnte der Großkonzern in neue Projekte im Wert von 170 Millionen Euro, wie zum Beispiel den Ausbau der Athener U-Bahn, investieren. Der Vergleich ist der letzte Friedensschluss von Siemens mit Ländern, in denen das Unternehmen kriminell agiert hatte. Der Vertrag, der von den Griechen als Integrationspakt und von den Deutschen als Selbstreinigung verstanden wird, soll im Modell stehen. Zukünftig wollen bei Investitionen in Griechenland beide Partner, Griechen und Deutsche, seriös agieren. Von Griechenland nach Italien. Im Kampf gegen die Schnellzuglinie TAF in Norditalien überschlagen sich derzeit dort die Ereignisse. Johanna hat zwei Aktivistinnen dazu interviewt.
Im norditalienischen Piemont geht der Kampf gegen die geplante Schnellzuglinie, kurz TAF genannt, weiter. Und weiter geht auch die Repression dagegen. Am 25. Februar fand eine Großdemonstration im betroffenen Val di Susa statt, ein großer Erfolg für die Bewegung. Doch die Repression ließ nicht auf sich warten und dauert bis heute an. Ich habe darüber mit Mirko gesprochen, der sich in Mailand in einem Netzwerk gegen den Schnellzug engagiert, und mit Martina, die im Turiner No-TAF-Komitee tätig ist und zuerst einmal erzählt, wie die Demonstration verlaufen ist.
Es war ganz großartig, einer der Höhepunkte überhaupt, weil einfach verdammt viele Leute zusammengekommen sind aus den verschiedensten Ecken Italiens, auch von verschiedenen anderen Organisationen oder Bewegungen, die jetzt nicht nur ganz strikt mit der Infrastruktur TAF was zu tun haben. Und natürlich aus dem Tal alle Komitees, die nur denkbar sind, weil das ein nationaler Aufruf war gegen die Militarisierung, gegen das Projekt überhaupt, gegen die Festnahme von ca. 40 Aktivisten kurz davor. Alle waren bester Stimmung, es verlief so friedlich. Polizei hat man keine gesehen. Nach Polizeiangaben waren wir 12.000, das Spiel der Zahlen immer. Mhm. Nach ganz optimistischen Zahlenangaben waren es über 80.000.
Dann auf der Rückfahrt haben viele Aktivistinnen und Aktivisten dann aber nochmal einen Gewaltausbruch der Polizei erlebt am Turiner Hauptbahnhof.
Ja, das war fast vorauszusehen, dass das wieder nicht gut gehen konnte.
Mitglieder von Mirkos Netzwerk waren direkt dabei. Unsere Leute aus Mailand sind ins Tal gefahren, aber vor der Rückfahrt hat die Polizei den Zug nach Mailand auf dem Turiner Bahnhof blockiert. Sie haben sich direkt auf die Gleise gestellt, sodass der Zug nicht abfahren konnte. Dann folgten zwei kaltblütige Attacken. Das heißt, während es noch Versuche gab, eine Möglichkeit zu finden, dass der Zug losfahren konnte, hat die Polizei beschlossen, gewaltsam anzugreifen.
Schlagstockeinsätze und letztendlich sogar Tränengas.
Es gab einen Moment des Widerstands und dann, nach einigen Angriffen, konnte wiederum mit einem ermäßigten Ticket die Abfahrt des Zuges erreicht werden. Diese Ereignisse könnte man so interpretieren, dass die Turiner Polizei gewaltsam gegen diese Leute eingreifen wollte. Ein bisschen auch als Rache für die Demonstration im Val Susa mit dieser großen Partizipation aus allen Städten. Und sie haben diese Situation am Bahnhof ausgenutzt, um auch medial zeigen zu können, dass die Auswärtigen, die Gewaltbereiten seien, die Zusammenstöße wollten.
Und das kam natürlich wieder ganz groß raus an die Presse, sodass im Prinzip unsere Demonstration und dieser Ausfall durch Polizeikräfte provoziert, auf ein Level gehoben wurden und natürlich so dargestellt worden sein, als seien das die Autonomen. Und es ist aber eindeutig durch Augenzeugenberichte und auch durch Aufnahmen, Videoaufnahmen zu belegen, dass das nicht von den jungen Menschen ausgegangen ist, sondern eindeutig von den Polizeikräften.
Gleich am nächsten Morgen wurde ein Aktivist lebensgefährlich verletzt.
Es geht dabei um die Räumung der Baustelle oder die Erweiterung der bereits bestehenden Einzäunung der zukünftigen Baustelle des Probetunnels. Und das ist in der Nacht, kurz nach der schönen Demonstration, erfolgt am frühen Morgen. Da waren nur relativ wenige Aktivisten an der Protesthütte da, weil man eigentlich mit dem Räumungseinsatz gerechnet hat, aber erst in der Nacht danach. Und Luca ist ein sehr bekannter Aktivist, der Ökobauer, der sich immer für einen anderen Lebensstil eingesetzt hat, und die No-TAF-Bewegung gehört dazu. Dann ist er da diesen Strommast hochgeklettert und ist von einem Polizisten, der ihn da wohl wieder runterzerren wollte, verfolgt worden und ist halt immer höher. Und dann ist er nicht nur runtergefallen und dadurch verletzt, sondern es hat ihn halt auch einen Stromschlag getroffen.
Vom freien Radio Blackout aus Turin gab es ganz kurz vor dem Sturz noch eine Live-Schaltung mit Luca.
Ich bin auf den Strommast geklettert.
Jetzt steigen sie
auch hoch, um mich herunterzuholen. Jetzt lege ich auf, denn ich sehe einen Kletterer hochsteigen und die müssen mich zur Verteidigung.
Es ist eigentlich ein Wunder, dass er es überlebt hat, aber er ist noch im künstlichen Koma gehalten an die Nieren und die Lunge. Es ist alles betroffen, aber kann man jetzt noch nicht viel sagen.
Eines der letzten negativen Ereignisse war, dass Autos von TAF-Gegnerinnen gebrannt haben. Die Anzeichen mehren sich, dass es sich um Brandstiftung handelt. Mhm. Muss man denn davon ausgehen, dass es neben dieser offiziellen staatlichen Repression auch mafiöse Strukturen gibt, die gegen die No-TAF-Bewegung arbeiten?
Ja, mit Sicherheit, weil wir sind ja auch deswegen No-TAF, weil wir merken, dass hinter diesem Bauprojekt den mafiöse Strukturen, und wenn man es nicht mafiös nennen will, dann nennt man es eben nur korrupt. Da gibt es genug Literatur darüber und da gibt es auch genug schon bereits gebaute Trassen, wo im Nachhinein jetzt Prozesse stattfinden, nur das wird halt nicht an die große Glocke gehängt. Die Bauarbeiten bestehen darin, dass Zäune errichtet werden und hinter den Zäunen innerhalb des Areals befindet sich Militär, Gebirgsjäger, zwei Wasserwerfer.
Trotzdem oder genau deswegen, No-TAF macht weiter.
In der Brüskierung, in der Aufwallung gegen diese letzten Ereignisse tun sich die Bürger zusammen und wir haben die Autobahn blockiert.
Im Januar gab es eine Massenfestnahme gegen TAF-Gegnerinnen in ganz Italien. Was ist aus ihnen inzwischen geworden?
Also zum Teil sind die Haftstrafen in Hausarrest oder in Ortsarrest.
Mirko analysiert die Motive der Repression so.
Sie reden von Gefahr durch Insurrektionalisten und geben schon die Richtung an, in der Repression zu erwarten sein könnte.
Damit werden Signale ausgesandt an die Kämpfe, von denen es in Zeiten wie diesen immer mehr gibt, die sich intensivieren und verbreiten werden. Was jetzt passiert, ist eine Prävention gegen diese zukünftigen Kämpfe. Vielleicht lehrt die No-TAF-Bewegung ja tatsächlich so manche und so manchen das Fürchten. Immerhin, das Netzwerk, bei dem Mirko mitmacht, möchte den Kampf gegen den TAF in die Städte tragen.
Adesso questa assemblea si sta trovando ogni settimana a Milano.
Seit den Verhaftungen gab es in Mailand eine wöchentliche Versammlung, zu der es gelungen ist, auch Initiativen zusammenzubringen, die sich zuvor eher etwas fernstanden, weil sie unterschiedliche Positionen und politische Zugehörigkeiten vertraten. Sie haben sich alle um die No-TAF-Bewegung zusammengefunden und in der Solidarität mit den Verhafteten. In Mailand sind noch 3 Leute im Gefängnis und einer in Hausarrest. Als wir an diesem Morgen die Nachricht von dem Unfall bekamen, wollten wir sofort auch etwas in Mailand machen. Und wir haben zunächst nachmittags ein Plenum an der Universität organisiert und um 6 Uhr eine Kundgebung gleichzeitig mit allen anderen italienischen Städten. Ist es nicht schwierig, so eine spezifische Bewegung in eine so große und mit Themen überladene Stadt wie zum Beispiel Mailand zu tragen?
C'è il fatto stesso della lotta contro il TAF in Val Susa, che non è una lotta, diciamo, locale, cioè di difesa di un territorio particolare.
Im Gegenteil, das ist viel einfacher als man denkt. Der Kampf im Susatal ist kein lokaler Kampf für die Verteidigung eines bestimmten Territoriums, sondern die Intention ist, das System, so wie es funktioniert, zur Diskussion zu stellen und zu kritisieren.
Il passaggio di un treno ad alta velocità, quindi in qualche modo.
So ein Projekt zu kritisieren, eine Schnellzugstrecke, also gewissermaßen das Herz des Kapitalismus, die Bewegung, das Fließen der Waren, das ist etwas, was sich in die Städte ausdehnen lässt, worin die Metropolen wie Mailand sogar noch stärker sind. Da gibt es diese Flüsse überall, da sind Autobahnen und Bahnhöfe. Zurzeit verlagern sich die Protestformen auf die Blockaden, anstatt zum Beispiel die direkte Konfrontation mit der Polizei an der Baustelle zu suchen oder so etwas wie diese Hütte zu verteidigen. Und diese Verlagerung der Protestpraxis lässt sich in den Städten gut anwenden und weist daher in die Richtung, die Kämpfe dorthin auszuweiten. Vielleicht hilft die Solidarität aus den Städten nicht nur dem Susatal, sondern umgekehrt, der Kampf gegen den Schnellzug könnte doch auch den Bewegungen in den Städten neue Dynamik geben. Tatsächlich, es war interessant und gerade in Mailand zu beobachten, dass die Solidarität und die Bewegung, die nach den Verhaftungen und nach dem Unfall von Luca entstanden sind, auch einzelnen Initiativen Kraft gegeben hat. Kämpfe in der Stadt, die etwas isoliert und schwach waren, an denen wenige teilnahmen und die nie Aktionen zustande gebracht hatten. Die Tatsache, dass alle in der Solidarität mit Notaf vereint war, hat es auch erlaubt, andere Kräfte wieder zu stärken, die da sind.
Mit den NOTAF-Aktivistinnen hat Johanna von Radio Dreigland gesprochen. Inzwischen wurde die erwähnte Autobahnblockade geräumt und wieder aufgenommen. Außerdem Bahnhöfe blockiert. Ein Update könnt ihr dazu auf unserer Homepage www.rdl.de hören. Weiter geht es nach Spanien. Balthasar Garzón, der Faschistenjäger, zuerst verurteilt, dann freigesprochen. Was der oberste spanische Gerichtshof da urteilt, kann in seiner Ambivalenz und politischen Qualität nicht eindeutiger sein, meint zumindest Ralf Streck gegenüber Michael Menzel von Radio Dreieckland.
Bas genannt, am Telefon begrüße ich Ralf Streck. Hallo Ralf Streck. Wir haben in den Nachrichten schon gehört, dass Balthasar Garzón dann freigesprochen wurde vom Vorwurf der vorsätzlichen Rechtsbeugung im Fall der Öffnung der Massengräber 39 bis 75 angeblich. Wie ist dieses Urteil jetzt zu bewerten, das der oberste Gerichtshof abgegeben hat in diesem Fall?
Höchst widersprüchlich. Ich glaube, auf der einen Seite muss man natürlich sehen, dass der Vorgang, dass ein Richter, ein Ermittlungsrichter, der sich mal gewagt hat, ein bisschen an den Verbrechen der Franco-Diktatur wenigstens rumzudoktern, dass der von den ehemaligen Verbrechern auf die Anklagebank gesetzt wird. Das ist natürlich ein unglaublicher Vorgang, den man wahrscheinlich kaum in einem Land erleben wird. Es ist ja so, dass der Garzón 2008 hat er mit den Verfahren angefangen, hat zunächst mal damit begonnen, eine Zählung der Opfer zu machen, die vermutlich in den Massengräbern noch heute verscharrt sind. Das ist so eine Zahl, die deutlich über 100.000 liegt. Er wollte dann zur Identifizierung der Leichen auch die Massengräber aufmachen lassen. Hat dann allerdings, weil natürlich gibt es hier in Spanien eine starke rechtsradikale, eine starke rechte Bewegung, die sind natürlich dann da in den Kahn gefahren, weil natürlich haben die kein Interesse daran, dass irgendwie die Verbrechen des Frankismus da aufgedeckt, aufgearbeitet werden. Und dann hat er, und das ist, glaube ich, das größte Problem an der ganzen Nummer, das ist halt so ein Selbstdarsteller, so ein selbstherrlicher Bursche.
Hatten wir schon.
Eben, das haben wir schon öfters. Und der hat den großen Fehler gemacht, was man halt als Richter nicht machen kann. Wenn an der Zuständigkeit des Gerichtshofs, des Nationalen Gerichtshofs, an dem der ja tätig war, angezweifelt wird, dann kann ich mich als Richter nicht selbst herrlich für zuständig erklären. Da gibt man das normalerweise an ein, wie beim Misstrauensantrag, heißt nicht Misstrauensantrag, wie heißt das?
Lassen wir es mal einfach, das ist der Antrag, also kein Vertrauen in die Unabhängigkeit.
Ja, genau, wenn man glaubt, dass der Richter nicht...
Befangenheitsantrag,
dann wird irgendein übergeordneter Richter oder ein anderer Richter darüber entscheiden und nicht derselbe Richter. Das war natürlich dann die Steilvorlage für diese ganzen Rechten, zu sagen, ja, nee, uns geht es ja gar nicht um den Frankismus und so, sondern uns geht es ja nur darum, dass der da hier Rechtsbeugung betreibt. Diese Nummer hat sich halt der Garzón da selbst eingebrockt. Es ist natürlich allen klar hier, dass da sehr stark die Geschichte mit den Massengräbern und dem Frankismus reinwirkt. Dazu kommt natürlich noch, dass der Garzón noch andere Ermittlungen angestellt hatte später. Das waren dann die, von denen hatten wir es auch schon mal, die Schmiergeldprozesse gegen Mitglieder der postfaschistischen Volkspartei und so. Er hat sich halt dann da nicht so viele Freunde gemacht und in der Rechten und dann wollten wir ihn natürlich da loswerden. Weil es ist ja auffällig, dass gegen einen Richter drei Rechtsbeugungsverfahren eingeleitet waren. Das sind normalerweise Verfahren, die sind auch in Spanien so gut wie nie gibt.
Ja. Jetzt noch mal ganz kurz, du hast gesagt zwiespältig. Die Zwiespältigkeit bezieht sich dann in diesem Urteil darauf, dass auf der einen Seite das Amnestiegesetz von 77 akzeptiert worden ist und auf der anderen Seite ihm der Rechtsbeugungswille als seine Dings nicht zugesprochen wurde. Verstehe ich das so richtig oder bewertest du das noch anders zwiespältig?
Ja, das ist die eine Zwiespältigkeit da drin und die hat man halt darüber umgangen, dass man halt gesagt hat, er hat nicht Rechtsbeugung begangen, sondern er hat nur einen Fehler begangen, dass er sich da selbsttätig für zuständig erklärt hat. Aber, und das ist der völlige Wahnsinn, man hat quasi mit dem Urteil des Amnestiegesetz von 1975, glaube ich, was sich die Postfaschisten da selbst gegönnt haben, hat man quasi nochmal festgeklopft. Das heißt, man hat so den Gang durch die Mitte gewagt, weil das ist natürlich klar, hätte man den Garçon jetzt wegen dieser Geschichte verurteilt, wäre der Aufschrei international enorm geworden. Mhm. Also hat man den Mittelweg gewählt, man sagt halt nur, er hat einen Fehler gemacht, tut aber gleichzeitig das Amnestiegesetz festklopfen. Und zwar sagen die Richter in dem Urteil, ich zitiere mal, dass man an dem Amnestiegesetz eben nicht zweifeln darf, weil das auch von politischen Kräften verabschiedet worden sei, die gegen den Frankismus gestanden haben. Und dann heißt es, jetzt mal ein längeres Zitat, genau weil der Übergang, also Übergang zur Demokratie, der Wille des spanischen Volkes war und seinen Ausdruck in einem Gesetz, nämlich diesem Amnestiegesetz, fand, kann kein Richter oder Gericht die Legitimität dieses Prozesses in Frage stellen. Internationale Rechtsprechung ist aber was ganz anderes.
Ja, da hat ja auch Spanien mitgewirkt jetzt, also beim Europäischen Gerichtshof, ich glaube in Den Haag oder sonst, was soll das ja?
Zum Beispiel.
Strafgerichtshof und so weiter, da wird ja ausdrücklich, also dieser Grundsatz in den Staaten, der Strafrechtslosigkeit ehemaliger Diktaturen ja durchaus in Frage gestellt.
Ja, es ist einfach ganz klar, dass Verbrechen gegen die Menschlichkeit weder verjähren können, noch amnestiert werden können. Und das ist internationale Rechtsprechung. Und jetzt geht halt eben dieser oberste Gerichtshof in Spanien hin und geht genau durch die Mitte, verurteilt zwar Garçon nicht dafür, dass er das alles gemacht hat, klopfen aber trotzdem weiter die Straflosigkeit für die ganzen Verbrecher fest. Mhm. Und das ist natürlich ein absoluter Wahnsinn. Man kann zu dem Garçon stehen, wie man will. Also ich meine, ich bin ja sicher kein Freund von diesem Mann, wie man schon öfters vernehmen konnte hier bei Interviews. Er hat natürlich trotzdem jetzt mit diesem Vorgang gezeigt, wie in Spanien noch immer gedacht wird, dass über allem die Straflosigkeit für die Verbrecher stand. Und wenn ein oberstes Gericht in Spanien das so sagt und so tut, als wäre da irgendwie das völlig freiwillig da alles vonstatten gegangen, ohne zu sagen, dass ja die alten faktischen Mächte damals, als dieses Amnestiegesetz geschaffen wurde, noch immer da waren. Ja. Ich meine, der Diktator ist ja nicht von irgendeiner bewaffneten Bewegung oder irgendwie aus dem Weg geräumt worden, sondern der ist einfach friedlich in seinem Bettchen gestorben, hat den König zum Nachfolger gemacht und dann haben sie diesen Übergang eingeleitet, weil klar war, irgendwie sie brauchen da ein bisschen Modernisierung in dem Land. Dass da das Land ständig unter so einem möglichen Putschdruck und so der Möglichkeit stand, die ja auch in Argentinien oder in Chile immer wieder herhalten mussten, nicht gegen die Diktaturen vorzugehen, was aber dann natürlich passiert ist später. Das hat auch in Spanien gewirkt und faktisch haben ja die Militärs 1981 nochmal geputscht. Das heißt, wenn ein Gericht sowas sagt und nicht das ein bisschen in dem historischen Kontext einordnet, dann ist das hochgradig peinlich. Ja. Aber so ist das halt.
So ist die Situation. Letztes Wort vielleicht kurz nochmal. Garçon selbst wird voraussichtlich nicht wieder reüssieren, denn letzte Woche hat es auch einen anderen Beschluss gegeben, nämlich seine Entfernung aus dem Justizdienst oder seine Stilllegung ist bestätigt worden von einem Berufungskammer.
Ja, das ist natürlich auch der Hintergrund. Man hat, ich meine, man muss sich den zeitlichen Ablauf von dem Verfahren hier angucken. Das Verfahren begann 2008, das bezieht sich auf Vorgänge, die sich auf 2008 zurückgehen. Das andere Verfahren, weshalb er Mitte Januar schon zu 11 Jahren Berufsverbot verurteilt worden ist, also auch wegen Rechtsbeugung, das bezieht sich auf Vorgänge, die 2 Jahre später lagen. Ja. Er hat nämlich genau aus dem Grund der des internationalen Drucks hat man das andere Verfahren schnell vorgezogen, damit man ihn schon abgeurteilt hat. Und dann kann man nämlich auch großzügig hingehen und ihn jetzt wegen dieser Frage dann da freisprechen, weil das Ende von ihm ist ihm längst beschert worden. Und man hätte auch aufgrund der Tatsache jetzt, dass das Verfahren ja noch offen war, hätte man auch sagen können, na, der gute Mann hat ja Einspruch eingelegt gegen das Urteil. Man wartet mit der Bestätigung seines Rauswurfs aus dem Nationalen Gerichtshof und aus dem Richteramt in Spanien nochmal so lange, bis darüber über die anderen Fälle entschieden ist. Hat man aber nicht gemacht, wo klar wird, es gibt einen deutlichen politischen Hintergrund, wie bei allem, was in Spanien in der Juristerei da abläuft. Man kann das nie.
Nicht nur Spanien, muss man dazu sagen.
Ja, nicht nur Spanien, aber hier ist es sowas von offenkundig und klar und so.
Gut. Ralf, ich bedanke mich für diese Einschätzung zu diesem jüngsten Urteil gegen Baltasar Garzón in Spanien.
Und der Sprecher war hier Michael Menzel von Radio Dreieckland. Das war Fokus Europa. Heute am 2. März 2012 im Studio von Radio Dreieckland sprach Konrad.